Also ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Nicht, weil ich predige, sondern weil heute Gottesdienst ist. Ich sitze lieber, als hier zu sein und zu sprechen. Die Predigt, die ich heute vorbereitet habe, ist nichts Neues, sage ich euch jetzt schon. Alles, was ich sage, habt ihr schon gehört. Seht das bitte wie eine Auffrischung. Am Ende der Predigt wird Zeit für Gebet sein. Allerdings bitte ich heute kein Gebet an. Ich habe ein Zeugnis vorbereiten lassen, halte ich aber nicht. Und danach werden wir für die, die wollen, eine Gebetszeit anbieten. Der Titel meiner Predigt ist, darf ich das hier haben? Das ist mir so groß, so. Weit. Ich versuche da jetzt Blätter nicht umzuschmeißen. Ja, es hat funktioniert. So, ihr wisst ja, dieses Gerät hat mich schon mal das letzte Mal im Stich gelassen. Also ich versuche dieses Mal etwas wachsamer zu sein. So. Kennt ihr das so, als ihr neu wart, Christ, dass wohlmeinende Geschwister gekommen sind und gesagt haben, ein guter Christ, der muss dies tun oder das lassen. Kennt ihr das? So gut gemeinte Ratschläge, wie man als Christ leben soll, so Regeln, die man einhalten soll. Also konkret hat man mir gesagt, ein guter Christ geht nicht in die Disco. Für einen, der gerne tanzt, ist es ein bisschen merkwürdig. So ein guter Christ geht nicht in die Disco, aber ein guter Christ, der besucht zum Beispiel Freitagabend diese Veillée, das heißt um 21 Uhr anfangen und dann bis 6 Uhr morgens so richtig durchbeten in der Gemeinde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sowas macht. Welcher normaler Mensch macht sowas? Ja, du warst nicht gemeint. Dich gab es ja gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und ihr wisst ja, was ich meine. Nicht, dass man das nicht tun soll, aber man fühlt sich irgendwie plötzlich eingeengt. Du hast nicht mal angefangen, dein neues Leben als Christ zu genießen. Dann hast du ja schon irgendwelche Rahmen von denjenigen, die meinen, es besser zu wissen und die meinen, wie du zu leben hast. Da hört schon die Freiheit auf, oder? Ich kenne das gar nicht. Ich war der Einzige. Okay, ich dachte, das wäre sowas Normales. So eine Art Regelwerk, Schutzfunktion, damit diese ganze böse Welt da draußen vermieden wird. Nur, ein Regelwerk hat einen Nachteil. Man misst sich ständig dagegen. Und ich musste bei mir feststellen, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, jeden Morgen eine halbe Stunde in meiner Bibel zu lesen, irgendwelche Eingebungen von Gott zu haben und all diese Dinge, die man Ruhezeit oder wie nennt man das? Ich weiß nicht, es gibt stille Zeit, weiß ich nicht. Ich fand es kompliziert. Ich hatte keinen Bock auf Bibel lesen jeden Morgen. Eher nachmittags irgendwann so, jetzt könnte ich mal die Bibel lesen. Und das war nicht regelmäßig. Heute ist es anders. Aber damals war das nicht, du musst in die Bibel, weil sonst bist du kein guter Christ. Und wenn du kein guter Christ bist, dann geht's schon los. Du wirst krank, verlierst deinen Job, hast Stress in der Familie, läuft irgendwas schief, irgendwo. Da kommt diese kleine Stimme, die dir sagt, siehst du, du hast ja diesen Monat dein Zehnten nicht bezahlt. Du hast dies oder das nicht richtig gemacht. Es gibt immer so ein nicht genug Gefühl. Kennt ihr das, dieses ich habe nicht genug gemacht, getan? Helft mir doch, wenn ihr das kennt, sagen wir zumindest ja oder so. Ja? Sonst habe ich den Eindruck, ich habe völlig das Thema verfehlt. Und mich hat das schon beschäftigt. Was ist das für ein christliches Leben, was wir führen, was so unfrei ist? In Wirklichkeit ist das so, macht doch keinen Spaß, ganz ehrlich. Ist es das Attraktive, was wir unseren Kindern gern geben wollen? So ein Rahmen voller Gesetze? Als gäbe das nicht genug Regeln in der Welt? Brauchen wir zusätzliche Regeln noch? 613 Stück? Haben wir es nötig? Also ich finde das nicht spannend. Absolut unattraktiv. Was sagt eigentlich die Bibel zum Christsein? Ich hatte diesbezüglich eine Diskussion, interessanterweise Anfang der Woche, mit einem Kollegen. Der ist jung, 36, verheiratet, der ist Jeside. Das ist so eine Glaubensabwandlung vom Islam. Die glauben an viele Dinge, die speziell sind. Ist egal. Der glaubt, dass es einen Gott gibt. Und er kommt immer mit tausend Fragen zu mir, weil er nicht versteht, warum ich meine, ich wäre Christ, aber nicht religiös. Und ihm sind die Regeln wichtig. Ein Jeside heiratet eine Jesidin. Also hat eine Jesidin geheiratet. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Es ging um Freiheit. Und ich habe ihm gesagt, er ist nicht frei, weil er sich nicht traut, eine schöne, deutsche, blonde Frau, wie es so viele gibt, zu heiraten. Und er hat mir gesagt, ja, als Student hatte ich ja schon mal eine deutsche Freundin, und machte so ganz heftig. So. Die war bestimmt schön. Und, so, ja, und warum hast du sie nicht geheiratet? Du hast dich nicht getraut, ne? Weil sie keine Jesidin ist. Also bist du nicht frei. Er sagt, ja, aber du sagst ja einfach so, das ist ja so ein Gesellschaftsdruck. Ne? Ich erspare euch die Details. Da kam mir so ein Punkt, und er sagte, also, Familie ist wichtig. Was würdest du tun, wenn bei dir irgendein Kind, du hast eine Tochter und die ist unehelich schwanger, was machst du denn? Fragt er mich und er sagt, ha, jetzt habe ich ihn. Ich habe gesagt, dann freue ich mich, dann bin ich Opa. Ich sage es, wie ich es meine. Da freue ich mich, bin Opa. Das Problem hat sie. Sie ist jetzt ohne Job, die muss sich um ihr Kind kümmern, die hat Stress ohne Ende, denn das mache ich nicht, das muss sie ausbügeln. Das ist dann ihr Problem. Aber ich freue mich, wenn sie mich im Baby besucht, dann mache ich mal Opa 2 Stunden oder den ganzen Tag, abends gebe ich ihr dein Kind zurück. Davon profitiere ich, aber sie leidet unter der Konsequenz ihres Handelns. Aber von mir gibt es keine Verurteilung. Sie bleibt meine Tochter. Du willst sie nicht verstoßen? Warum? Das bleibt meine Tochter. Warum soll ich sie verstoßen? Das ist meine Tochter. Ich liebe sie. Und die hat mir ein Enkelkind geschenkt. Gib mir einen guten Grund dagegen. Nein. Die hat einen gesellschaftlichen Stress, weil sie Mutter sein und Arbeit verknüpfen muss. Er konnte das nicht verstehen. Ich sage, ich gebe dir ein Beispiel. Gottes Heiligkeitslevel ist so hoch, dass kein Mensch diesem genügen kann. Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, als Mensch durch ein Regelwerk Gottes Heiligkeitslevel zu erreichen. Es funktioniert nie. Wenn man das weiß, überlegt man sich, was ist denn Plan B? Und also, was ist denn Plan B? Plan B haben wir Christen, nennt sich Jesus Christus. Er ist heilig. Er genügt den Anforderungen Gottes. Ich übernehme das, was er für ihn getan hat. Kostenlos, kostet nichts. Ich nehme es. Deswegen bin ich Christ. Vergebung heißt, es gab ein Urteil. Dieses Urteil wurde gefällt. Gott hat gerichtet und es hieß Tod. Ist er so? Es kommt kein Gericht mehr. Es wurde gerichtet. Und weil es gerichtet wurde, musste einer sterben, nämlich du und ich. Und da kam Jesus und hat unverdient diesen Tod an unserer Stadt übernommen. Also wenn Gott heilig ist, wenn Gott gerecht ist. Denn da sagen wir immer, ja, aber Gott ist gerecht, ja, aber Gott ist heilig. Genau, wenn Gott gerecht ist und Gott heilig ist und einmal schon das Urteil vollstreckt hat, denkt ihr, dass derselbe Gott ein zweites Mal für das gleiche Vergehen eine zweite Person richtet? Ist das heilig? Ist das gerecht? Ich frage euch, ist es gerecht, wie dasselbe Verbrechen zwei verschiedene Personen zu richten, wenn man schon mal gerichtet hat? Es gibt ein Gesetz nicht. Es gab schon ein Urteil. Jesus ist gestorben. Warum soll ich mir Gedanken darüber machen, wenn Jesus an meiner Stadt die Strafe getragen hat? Ich bin also straffrei, oder? Ich rede von uns Christen. Sind wir straffrei? Sind wir straffrei? Fühlen wir uns so als straffrei? Wir haben so unsere kleinen Lieblingsgesetze. Ne? So, ja, es gibt da die 10 Gebote, ich könnte mal hier mal ein bisschen so, dann bastle ich mir so mal ein bisschen meine kleinen Süppchen. Das ist ja gut für den Alltag, sagen wir immer. Es ist gut zu wissen, was gut und falsch ist. Ja. Das Gesetz aus dem Alten Testament, für wen wurde das geschrieben? Für die Juden oder für die Nichtjuden? Für die Juden. Es steht auch so in der Bibel, dass das Gesetz für die Juden geschrieben ist. Wenn das Gesetz, das Alte Testament, für die Juden geschrieben ist, Römer 2,14, der einzige Bund, den wir mit Gott haben, der neue Bund, ist durch Jesus besiegelt. Stimmt's? Jesus ist ja bekanntlich gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Oder? Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Das habe ich auf Freunde erklärt. Das Heiligkeitsverlangen Gottes ist so hoch, schafft kein Mensch. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Wer eine biblische Referenz braucht, Matthäus 5, 17. Wenn das Gesetz, das Alte Testament für die Juden ist, was ist denn dann für uns da? Wonach richten wir uns denn? Ja, ich weiß. Ihr wisst ja schon. Ich erinnere euch dran. Wir haben eine Zusage Jesu. Er sagt, wenn ich gehe, schicke ich euch einen Tröster, der euch in die Wahrheit führt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Der Tröster schickt euch da, wo ich denke, dass ihr sein sollt, nämlich zu mir, in die Wahrheit hinein. Nicht in irgendwelche theoretische Wahrheit. Nein, der Schöpfer hält uns bei Jesus durch den Heiligen Geist. Deswegen empfangen wir als Christen den Heiligen Geist, wenn wir uns bekehren. Ist das nicht cool? Ein bisschen Gott in jedem Menschen, der Ja zu Jesus sagt. Wir sind göttliche Wesen unterwegs. Ich finde das cool. Stehst auf, guckst du dich im Spiegel und sagst, ich sehe was Göttliches. Du kriegst sofort gute Laune. Echt? Ist so, weil es der Wahrheit entspricht. Wenn wir uns durch den Geist Gottes führen lassen, stehen wir nicht mehr, so steht es in der Bibel, unter der Herrschaft des Gesetzes. Und wir haben alle, die uns Christen nennen, den Heiligen Geist. Also lassen wir uns durchführen. Wisst ihr, das Gesetz wird euch sagen, du sollst deine Frau nicht misshandeln. Ja, für die verheirateten Männer. Das Gesetz sagt dir aber nicht, an ihrem Geburtstag steh auf, Kauf ihr ein paar Blumen, sag ihr ein paar nette Worte, das sagt ihr das Gesetz nicht. Das Gesetz steckt nur an festen Rahmen. Aber das, was du im Alltag brauchst, ein nettes Wort, einen guten Gedanken, das, was dich eigentlich dazu führt, ein besserer Mensch täglich zu sein, das ist nicht das Gesetz. Der Rahmen bringt nichts. Der Rahmen legt hier keine guten Gedanken in den Kopf. Das macht der Heilige Geist. Deswegen ist es so wichtig, zu trennen. Wenn wir also wissen, dass egal, was wir tun, oder andersrum, wenn wir Christen unser Leben betrachten, gibt es irgendwo einen Zeitpunkt, wo wir uns für Jesus entschieden haben, ja? Vor diesem Zeitpunkt, wo wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir sicher auch mal hier und da mal ein paar gute Dinge gemacht, oder? Es war nicht alles schlecht. Okay? Diese guten Sachen, die wir getan haben, reichen sie, um uns in den Himmel zu führen? Nein. Sonst wäre Jesu tot. Überflüssig. Wir wissen also, dass wir vor unserer Entscheidung für Jesus, obwohl wir mal Gutes getan haben, niemals als Christen hätten gelten können. Wissen wir. Wieso denken wir dann, nachdem wir Christ geworden sind, wieso denken wir dann, dass wenn wir irgendeine Dummheit machen, dass das uns automatisch aus unseren Christen, aus unserer Errettung, hupp, rausschmeißt? Wieso denken wir sowas? Dass wir vielleicht mal wenig spät in den Gottesdienst kommen, gar nicht die Zeit verpassen, weil Jesus kommt und ja, die Seinen will, das habe ich sowas gehört. Ihr seid immer so spät, es kommt der Tag, an dem der hier die Seinen holt und seid ihr nicht dabei. Das hat mich beeindruckt. Ich war gerade ein Jahr Christ oder im ersten Jahr. Ich dachte, oh, stell dir mal vor, Jesus kommt und an dem Tag bist du nicht pünktlich im Gottesdienst. Und er nimmt die alle weg und du bleibst stehen. Du kommst, der Raum ist leer, die sind alle weg mit ihm. So ein Schwachsinn. Du bist biologisch mit deinen Eltern verbunden, ob du bei denen wohnst oder nicht. Diese Ähnlichkeit, die ist ja wissenschaftlich nachvollziehbar, nachweisbar. Und genauso sind wir durch die geistliche DNA, den Heiligen Geist, mit Gott verbunden. Es spielt also keine Rolle, ob der Theo sauer auf mich ist, weil ich ihm das letzte Stück Kuchen vom Bistro weggenommen habe. Das spielt keine Rolle, da kommen wir beide in den Himmel, da haben wir eine Ewigkeitszeit, um uns gegenseitig zu entschuldigen oder wieder zu versöhnen. Was ich damit sagen will, ist, wir neigen zu schnell dazu, wieder Regeln einzuführen, um unsere Kindheit, unsere Beziehung zu Gott zu hinterfragen. Und das ist falsch. Freiheit bedeutet, und das ist genau das, was Gott mit uns haben will. Gott sagt in seinem neuen Bund etwas Interessantes. Ich habe mir diesen neuen Bund aufgeschrieben. Nein, ich habe kopiert. Und den lese ich euch vor. Der steht in Jeremia und der steht auch in Hebräerbrief. Aber nach dieser Zeit werde ich mit meinem Volk einen neuen Bund schließen. Und der wird, dieser Bund, ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Wir sprachen drüber. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle werden erkennen, wer ich bin. Ich, Gott, vergebe ihnen ihre Schuld. Und, kommt, ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Das ist der neue Bund, Hebräer 8, die Verse 10 bis 12. Und dann ordnet Gott auch noch was, er sagt. Das bedeutet, dass der erste Bund, der alte, nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Wer es nachlesen will, Hebräer 8, Vers 13. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, Gott strebt mit uns eine besondere Beziehung an, die da heißt, wenn alles, was wir uns vorstellen können, erlaubt ist. Stell dir mal vor, Gott sagt, hier ist das Feld. Du bist frei, alles zu tun, was du tun willst. Ohne dafür bestraft zu werden. Ohne Konsequenzen von meiner Seite zu erreichen. Versteht mich nicht falsch. Wenn ich sage, okay, ich bin Christ, ich darf alles, ich gehe mal und ich klaue aus. Komme ich dafür in den Himmel, weil Gott mir vergeben hat? Ja. Komme ich auch dafür in den Knast, was ich geklaut habe? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Vergebung von Gottes Seite ist, das, was du verdient hast, ist in Jesus vollzogen worden. Als Strafe. Du bist frei. Wenn du frei bist, wofür entscheidest du dich jetzt? Ich weiß, ich werde nicht mehr verurteilt. Ich gehe raus und lasse die Sau raus. Oder das Schwein, Entschuldigung, ich wollte keine Gender-Debatte führen. Ja? Oder ich sage, jetzt, wo ich weiß, dass ich alles darf, entscheide ich mich ganz freiwillig für die Nachfolge Jesu. Ohne Zwang. Gott möchte Anbeter haben, die ihn Geist und Wahrheit anbeten. Gott interessiert sich gar nicht für die Fassade. Gott interessiert sich gar nicht für eine Zwangsbeziehung mit uns. Was ist das für eine Beziehung, wo man dich zwingt? Ja? Du musst mich heiraten. Ja? Du musst mich heiraten. Will ich nicht? Okay, ich heirate dich. Warum? Weil du, wenn ich das nicht tue, nein, das ist dann nicht die Beziehung, die Gott will. Gott will keine Menschen neben sich, die Angst haben, mit ihm zu sein, Angst vor der Strafe haben und deswegen zu ihm kommen. Das ist keine Liebesbeziehung. Das ist eine Zwangsehe. Gott möchte Menschen, die wohl wissen, ich darf alles, ich verzichte drauf. Und ich folge dir freiwillig aus eigenen Stücken. Das ist Nachfolge. Das ist Freiheit, Nein sagen zu können. Und nicht immer so denken, ja, es ist ja nicht da, wenn nicht. Also es gibt Menschen, die denken, weil sie krank sind, dass es daran liegt, dass sie wahrscheinlich nicht Christ genug sind. Nicht genug gebetet haben oder nicht irgendwas. Und das ist gefährlich, weil es falsch ist. Christusheim ist die freiwillige Pflege einer Beziehung zu Gott. All meine Sünden spielen keine Rolle mehr. Gott hat mir die Kindschaft zugesichert. Und ich entscheide mich für ein Leben in freiwilligem Gehorsam. Das ist Christsein. Das ist kein Druck. Man kann auch anders leben mit dem ganzen Ballast. Das geht auch. Und weil ich weiß, dass dieser Kampf in allen Köpfen stattfindet, denn jeder von uns ist irgendwo ein bisschen strebsam unterwegs. Jeder hat so seine strebsame Ecke, wo er denkt, dass er gut sein muss. Ich habe gehört, dass es eigentlich zu deutschen Genetik gehört, Leistungen zu erbringen, um dafür den Lohn zu empfangen. Das Leistungsdenken ist in dieser Gesellschaft Normalität, nicht nur in Deutschland, übrigens, überall. Du tust, deswegen kriegst du das. Du tust, deswegen bekommst du das. Und wenn du das getan hast und das nicht kriegst, dann darfst du dagegen klagen. Bei Gott bekommen wir jede Menge Zeug, was wir nicht verdienen. Das, was wir verdient hätten, den Tod, haben wir nicht empfangen. Das nennt man Gnade. Stimmt? Wir wurden ja begnadigt. Deswegen wurden wir ja nicht umgebracht oder vernichtet. Das ist Gnade. Nun, zusätzlich zu dieser Gnade bekommen wir jede Menge Zeug, was wir nicht verdient haben. Also das, was wir verdient haben, haben wir nicht gekriegt. Und das, was wir gar nicht verdienen, das bekommen wir aus freien Stücken, aus Gottes Großzügigkeit. Das ist ein Segen. Wir sind begnadigt worden, um gesegnet zu werden. Das ist krass. Das sind Christen. Und dann sagen Christen, die hätten, ja, ich habe kein Zeugnis. Was? Nee. Allein diese Geschichte ist schon ein Zeugnis. Und deswegen, und das schließe ich damit, empfehle ich jedem von uns ein bisschen Großzügigkeit. Wisst ihr, in einer Gesellschaft, gerade wenn es Leute gibt mit Ecken und Kanten, wie ich, es ist schwer, sehr, sehr schwer, eigentlich irgendwas zu tun, ohne dass es irgendjemanden gibt, nicht gibt, dem das nicht gefällt. Ist so. Man muss damit leben, man muss seinen Charakter akzeptieren und versuchen, das Beste rauszumachen. Aber, das ist kein Freibrief, was ich damit sagen will, ist, dadurch, dass jeder von uns im Glashaus sitzt, sprich, jeder von uns macht Fehler, sollten wir ein bisschen dran denken, was würde Jesus denn tun, wenn? Und ein bisschen großzügig sein in unserem Empfinden, was unseren Nächsten betrifft. Und weil das so schwierig ist, schenkt uns Gott etwas mit dem Heiligen Geist, was wir gar nicht produzieren können. Das ist seine Liebe. Liebe, Langmut, das ist Geduld. Dieses Gefühl, ich kann es ertragen, können wir nicht produzieren. Wir können uns im Kopf sagen, das will ich ertragen, aber im Kopf, im Herzen brodelt es. Aber Gott kann dafür sorgen, dass es von hier nach da geht und dann plötzlich man merkt, oh, ich kann ja diesen Typ, der hatte für mich das Gefühl, ich sage immer, man kann keinen Kaktus umarmen. Aber dann fallen gleich all diese ganzen vielen Nadeln. Man geht hin und sieht die Person hinter den Nadeln. Versteht ihr, was ich meine? Gott verändert und deswegen lohnt es sich, zu ihm zu gehen. Was hat das Ganze mit Heilung zu tun? Die Botschaft ist Heilung. Die Angst vor der Strafe und dieses Leistungsgedanken einfach abzugeben, die Tatsache, das Verständnis dafür, dass meine Person, so wie sie ist, mit all ihren Mängeln vollständig von Gott akzeptiert ist, das ist eigentlich, denke ich, das, was wir mit uns tragen sollten. Ein Mensch, der sich angenommen fühlt, braucht sich nicht mehr zu verstellen. Und mir geht es darum, dass wir als authentische Christen da draußen, hier diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden, das ist eigentlich mehr so ein, die habe ich die ganze Woche nicht gesehen, lass uns mal ein bisschen feiern. Und dann nennen wir das Gottesdienst, wir feiern ein bisschen, wir tanzen ein bisschen, wir hören Musik und da lenkt uns einer eine halbe Stunde lang mit einer Predigt. Aber da draußen in der Welt, die kennen das nicht. Die sehen, was wir tun, die hören, was wir sagen. Die gucken unsere Mimik, die wissen, ob wir so laufen. Ja, bist du Christ? Ja. Ja, wie ist das Christ zu sagen? Oh, das ist toll, ich habe so einen Retter, der ist fantastisch. Ah, der macht dich frei und du fühlst dich so richtig, absolut frei. Das ist so, komm mit zu mir in den Gottesdienst. Da sagt er, nein. Dein Handeln, sprich Bände, wie du lebst, will ich ja gar nicht leben. Und wir müssen uns fragen, wie leben wir eigentlich dieses Christsein, was wir proklamieren? Dahin möchte ich, dass wir alle kommen. Da ist ein Weg zwischen Gottes Verheißungen und unserem Zustand. Da müssen wir hin. Dafür brauchen wir den Glauben. Wenn wir jetzt beten, einmal mehr, jeden dritten Sonntag im Monat, ist es nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben. Es ist, weil wir glauben, dass der Gott, der uns liebt, Gutes mit uns vorhat. Und wäre das nicht meine Überzeugung, ich würde niemals für irgendjemanden überhaupt beten. Ganz ehrlich. Warum sollen wir beten, wenn Gott sowieso nicht hört? Ganz ehrlich. Das ist vergeudete Zeit. Ihr habt ein Besseres zu tun, als eure Zeit mit mir zu vergeuden. Ja, lass uns mal beten. Wir erwarten sowieso nichts von ihm, aber gut, die 5 Minuten werden wir schon ertragen. Nee, das ist nicht der Grund. Ich bete zu Gott, weil ich von Gott erwarte, dass er mein Leben verändert, die Situation verändert, die Krankheit beseitigt und dies und jenes. Weil ich das schon gesehen habe. Und weil ich glaube, dass er das weiter tut. Nicht, weil ich frage, sondern weil er das will. Das ist einfach der Unterschied. Ich bete zu Gott für Heilung, weil ich weiß, dass Gott Heilung will. Ich bete zu Gott für Restauration, weil ich denke und glaube und weil sein Wort mir sagt, dass er vorhat, alles, was gebrochen ist, wieder zu restaurieren. Aufs Alt macht er nicht. Er schafft einfach Neues. In dieser Erwartung, ich habe gesagt, okay, mich habt ihr so oft gehört. Ich habe meine Tochter gebeten, zu kommen und uns ein Zeugnis zu geben. Die war, ich kenne das Zeugnis schon, und die war von einer Esoterikmesse mit ein paar Christen. Ja, das ist eine gute Plattform. Da geht es um Geister und so, da kann man auch mal hingehen. Und alles andere kannst du mal erzählen. Und wenn sie mal fertig ist, möchte ich mal Gebet anbieten.
Danke, Papa. Ja, schön hier zu sein, weil ja schon lange her, dass ich hier bin. Schön, euch zu sehen. Die meisten kenne ich nicht, aber ein paar Gesichter sind bekannt. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Anastasia, ich bin in dieser Gemeinde getauft worden. Das war das aber noch gar nicht die Gemeinde, da waren wir noch drüben. Mit 10 habe ich mich taufen lassen. Ich habe damals die Leute mit der Bibel erschlagen und fand das alles super. Und ich kann, was Papa gerade eben erzählt hat, super gut nachvollziehen, weil, ich meine, wenn man so im christlichen Elternhaus aufwächst, man kriegt die Impulse und man hat dann diese Gedanken, man muss dies tun, man muss jenes tun. Und das hat mein Leben ziemlich lange geprägt. Und so um 15, 16 habe ich gesagt, weißt du was, Gott, ich will authentisch leben. Wenn ich Leuten von dir erzähle, will ich, dass ich das 100% so empfinde und ich mache hier gerade nur Sachen, die ich muss und ich bin jetzt erstmal weg. Ich weiß, dass es dich gibt, aber ich habe keine Lust auf Gottesdienst, ich habe auf den ganzen Kram, es ist mir alles super anstrengend, ich fand Lobpreis anstrengend. Und habe gesagt, hier, wenn ich will dich authentisch bekennen, kann ich nicht. Und ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, Tochter zu sein, also so eine Tochterbeziehung. Und es ist ganz witzig, Januar 2012 bin ich auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, ich werde dir nachfolgen, auch wenn ich dich nicht erlebe bis zu meinem Tod, weil ich habe mich danach gesehnt, Gott wirken zu sehen. Ich wollte ihn wirken sehen. Ich wollte, dass Kranke geheilt werden. Ich wollte, dass Leute freigesetzt werden. Ich wollte damals die Geistestaufe bekommen, habe sie nicht bekommen, habe sie vor ein paar Jahren bekommen. Aber ich habe mich echt danach gesehnt, Gottes Wirken zu sehen. Und dann habe ich mich aber Januar 2012 echt auf die Knie geworfen und gesagt, auch Gott, wenn ich dich nicht bis zum Tod sehe, ich folge dir nach. Und dann ist was total Interessantes passiert, weil, also mir ist der Vers gerade gekommen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott will Freude freisetzen in jedem von uns und er möchte, dass wir überzeugt sind und dass wenn wir von ihm erzählen, dass wir wissen, von was wir sprechen und dass wir nicht irgendwelche leeren Worthülsen nachsprechen. Und er hat mein Leben die letzten Jahre mega krass verändert. Ich entschlage wieder alle Leute mit der Bibel, aber mit einer anderen Überzeugung wirklich, weil es einfach Gott so krass wirkt in meinem Leben und ich selber Freisetzung erlebt habe. Und möchte euch mal mitnehmen, was passiert ist auf der Esoterikmesse. Es war Anfang des Jahres, hatte ich so das Bedürfnis, ich habe gesagt, oh Gott, ich will, dass Leute geheilt werden, ich will das mehr sehen. Ich habe so ein paar Freundinnen, eine, die ist sehr, sehr viel unterwegs, die ist jetzt gerade auch hier in Frankfurt und Umgebung, geht auf die Straße, Leute fallen um, Taube werden hörend und so, die ist richtig cool. Und ich habe so gesagt, ich will das auch sehen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wieso sehe ich das nicht? Und dann hat Gott zu mir gesagt, für wie viele Leute hast du dieses Jahr gebetet und was ist passiert? Und dann habe ich überlegt und habe festgestellt, stimmt, ich habe für 3 Leute gebetet und bei 2 Leuten ist tatsächlich was passiert. Es war aber so unspektakulär. Und dann dachte ich so, okay, ich gehe jetzt los. Ich will es jetzt wirklich sehen. Ich will sehen, dass es passiert, weil wenn wir nicht rausgehen, dann erleben wir es auch nicht. Und dann war die Frau von meinem Chef, die hatte das von Anfang des Jahres aufs Herz überlegt bekommen, wirklich auf die Esoterikmesse zu gehen. Das muss man sich so vorstellen. Da sind Leute, die machen alles. Pendeln, Heiler, die nehmen sehr, sehr viel Geld dafür. Diese Stände, die dort sind, sind echt teuer. Also so einen Stand dazu haben, kostet so ein paar tausend Euro und die sind da alle und die wollen echt Geld verdienen. Das ist eine Konsumgeschichte. Und wir waren dann mittendrin, wir hatten einen Stand, der hieß Lebendiges Wasser. Und da waren die alle schon so, okay. Und wir haben auch Wasser kostenlos rausgegeben. Bei uns war alles kostenlos. Das hatten die auch schon mal sehr komisch. Warum kostet das bei euch nichts? Und dann waren wir so nach dem Motto, hier, wir haben umsonst bekommen, wir wollen umsonst weitergeben und wir wollen, dass ihr den Geist Gottes wirken erlebt. Weil das Problem ist, wenn wir Leuten von Gott erzählen, sind wir oft immer so theoretisch unterwegs. Wir sagen, ja, Jesus liebt dich und so. Aber Leute wollen, sie wollen Gott erleben, sie wollen das sehen und wir müssen Gott auch Raum geben, dass er wirken kann. Wenn wir selber ihm gar nicht die Möglichkeit geben, er wird nicht kommen und alle erschlagen. Also wir müssen schon selber uns auch bereit machen und sagen, hier, wir geben den Geist Gottes Raum. Und wir haben den Leuten gesagt, hier, lebendiges Wasser, Johannes 7, die an mich glauben, von denen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das haben wir den Leuten erklärt. Wir hatten da Johannesevangelien ausgelegt und es ging richtig ab. Also und wir haben das auch im Gebet davor vorbereitet. Am ersten Tag haben 7 Leute ihr Leben Jesus gegeben. Am 2. Tag haben 8 Leute auf der Messe ihr Leben Jesus gegeben. 2 von den Leuten, die direkt ihr Leben Jesus gegeben haben, haben direkt die Geistestaufe bekommen. Bam, haben gleich angefangen, in Sprachen zu sprechen. Ging voll ab. War wirklich cool. Das Coole ist auf Esoterikmessen, die Leute sind eh relativ offen. Die sind sehr empfänglich für Geistliches, weil da auch spirituell natürlich viel passiert. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist echt viel passiert. Und das, was mich am meisten berührt hat, das Zeugnis werde ich jetzt erzählen, da ist so ein Typ auf den Stand zugekommen. Viele von uns, die bei uns im Team sind, die kriegen oft so Worte von Gott. Ja, du hast ein Problem in der linken Schulter. Dann hatte ich bisher nicht solche Erkenntnisworte. Da dachte ich mir so, naja, such dir die Leute aus, wo man sieht, dass sie ein Problem haben. So, ne, so irgendwie so kaputte Hand oder so eingewickelt. Und dann kam dann dieser Typ auf den Stand zu, der hatte seine Hand oben so eingewickelt und es hat hier so grünlich geschimmert, das hat er dann später mir gezeigt, ein Buddhist. Und ich meinte so, hier darf ich für ihre Hand beten, Jesus will sie heilen. Und er guckt mich so an, so, Jesus ist eine historische Person, der kann mich nicht heilen. Und ich so, doch, Jesus ist heute da, der möchte sie heilen. Und er dann so, nee, ich bin Buddhist, will ich nicht. Und war so erstmal so super anti und dann dachte ich mir so, ist mir völlig egal. Hab dann weiter mit ihm gesprochen und dann auf einmal hat er sich daran erinnert, das ist auch so interessant, er war Bergsteigen und während der Bergsteigen war, ist er abgerutscht. Und das ist ja wieder so typisch Mensch, so wenn man dann in Todesangst ist, dann wird Gott auf einmal sehr real. Und dann hat er angefangen zu beten und er hat Hilfe bekommen. Und genau in dem Moment, als ich mit ihm sprach, erinnerte er sich daran. Und dann meinte ich so, hier kein Zufall, dürfen wir jetzt für sie beten, Jesus will sie heilen. Ich wusste nicht, ob Jesus ihn heilen würde. Hatte ich an dem Tag schon 8 Heilungen erlebt. Leute wurden von Migräne freigesetzt, ein Schamane, der da war, komplett durchtätowiert, der mit seinem linken Bein nicht laufen konnte. Wenn man das halt alles live miterlebt, ist man ziemlich begeistert und sagt so, klar will Jesus sie heilen, darf ich jetzt für sie beten, bitte. Obwohl ich selber die Heilung noch nicht konkret erlebt hatte. Und er war dann so, okay, hat sich hingesetzt, ich nahm seine Hand und noch ein anderes Team hat ihm die Hand aufgelegt und wir haben ihm gesagt, hier in Jesu Namen, ist diese Hand geheilt. Ich hatte die Augen offen, während ich bete. Das war eine Schiene und oben war gebunden und unten war gebunden. Und er zeigte mir auch so, ja, Entzündung im Handgelenk, er sei überall gewesen. Das Heilungsspray, was er jetzt teuer auf der Messe gekauft hätte, müsste ja wirken. Er wollte nicht, dass die Energien sich vermischen. Ich habe gesagt, hier, egal mit den Energien, Gott will sie heilen, ist völlig wurscht. Und dann sah ich, während ich betete, wie das Grüne aus seiner Hand rausgeht. Ich habe das richtig gesehen und dachte mir so, oh wow, cool. Und gucke ihn so an und meinte so, und, wie ist es? Und er fängt an, die Hand zu bewegen und guckt mich so an, was ist denn hier los? Und ich meinte dann so, ist es weg? Weil ich war natürlich auch sehr erfreut, aber noch nicht so ganz sicher. Und er so, es ist fast weg. Und ich so, okay, wir beten nochmal. Das mache ich öfter. Ich war letztens auch auf der Zahl, sind wir regelmäßig mit dem Team unterwegs. Und da war ein Ivora, für den ich beten durfte. Der hatte tränende Augen wegen Heuschnupfen. Habe ich auch für Freisetzung gebetet, dass die Tränen aufhören und Allergie weggeht. Und dann wurden die Tränen weniger. Und dann haben wir nochmal gebetet, dann waren die komplett weg. 2 Stunden später kam er wieder, hat dann noch den anderen Leuten erzählt und meinte so, ich habe sowas ja schon im Fernsehen gesehen, komplett aufgehört, keine Allergie mehr. Super cool. Und dann habe ich bei dem Typ auch nochmal gebetet. Und ja, dann war es komplett weg. Er hat angefangen, Martin hieß er, ein Mann, der hat aber direkt angefangen zu heulen. Also der war völlig fertig, der hat seine Hand dann bewegt, hat dann einen Verband abgemacht, hat dann sein Leben Jesus gegeben. War super cool. Und dann haben wir weiter für ihn gebetet. Und während ich für ihn bete, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Wort von Gott, so ein klares bekommen. Kommt in meinen Kopf so Amsterdam, Amsterdam. Und ich dachte mir so, was soll ich jetzt mit Amsterdam? Und der nächste Gedanke war, man kann zu Amsterdam hinreisen. Dann meinte ich so zu ihm, er hatte so die Augen zu. Und ich so, kann es sein, dass du in 1 oder 2 Wochen nach Amsterdam fährst? Ich weiß auch gar nicht, wieso ich 1 oder 2 Wochen gesagt habe. Und er reißt so die Augen auf und meint so, was ist hier los? Er hatte sich nämlich herausgestellt, dass seine Frau und er, seine Freundin, die war auch auf der Messe, die kam dann später dazu, mit ihm genau in der Nacht davor ausgemacht hatte, dass sie nach Amsterdam fahren, in 1 oder 2 Wochen. Und das hatten die beiden nachts geplant, die Reise, und sich so das überlegt. Und das hat ihn sehr bewegt. Ich weiß nicht, warum Gott mir es gesagt hat. Ich habe ihm dann gesagt, er soll in die Hillsong Church gehen, die in Amsterdam ist, die super cool ist. Und ja, das ist, ich erlebe andauernd, jede Woche kann ich für Leute beten und erlebe vieles. Nicht immer passiert was, aber ich weiß einfach, Gott ist da und er will uns gebrauchen. Und er möchte heilen und er heilt heute noch. Und er will das tun. Und er freut sich, dass auch jeder Einzelne sich gebrauchen lässt. Also auch wenn wir jetzt hier beten für Leute, ich finde, egal wer ihr seid und wo ihr seid, Gott möchte euch, stellt euch einfach zur Verfügung. Vor ein paar Jahren wollte ich gar nicht auf die Straße gehen. Ich fand das schrecklich. Und dann habe ich zu Gott gesagt, also Evangelisation auf der Straße, das ist so, oh, Zeugen Jehovas und so, da denken doch alle an sowas. Und dann irgendwann meinte ich so zu Gott, okay, wenn du das willst, dass ich das tue, dann verändere mein Herz. Hat er gemacht. Also sehr gefährliches Gebet. Betet das mal. Kann passieren, dass ihr dann auch auf der Straße landet, wie ich. Genau, ja. Und jetzt würde ich sagen, beten.
Bleib mal hier. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin so lange in dieser Gemeinde, ihr kennt mich schon alle. Ich habe wahrscheinlich schon für die meisten irgendwie direkt oder indirekt gebetet. Also ich habe einen Ersatz für mich gebracht. Ich finde, das ist gut für diejenigen, die in der Kinderstunde gearbeitet haben seit Jahren, die all diese Personen haben durchkommen sehen, wie dich, Joachim, zu sehen. Ja, es ist, glaube ich, erfreulich für jeden von uns, wenn unsere Kinder da bleiben, auch wenn sie irgendwann weggehen. Und das ist eine Ermutigung an all diejenigen, die im Moment den Stress haben mit ihren Kindern. Gott vergisst unsere Kinder nicht. Das, was gesät wurde, bleibt. Die kommen irgendwann mal zurück. So, Thomas, kannst du mal? Wir werden Gebet anbieten.